Also stell dir mal vor, dir drückt jemand so das wertvollste und absolut zerbrechlichste Geschenk des ganzen Universums in die Hand.
Okay, wow. Das fängt ja schon gut an.
Ja, und im selben Atemzug, also wirklich in der gleichen Sekunde, sagt dir diese Person dann, dass du den verdammten Rest deines Lebens damit verbringen wirst, die Schulden für genau dieses Geschenk abzubezahlen.
Puh, das klingt ja fast schon nach einer Drohung, oder?
Absolut. Ich meine, du hast nicht darum gebeten, du wurdest auch gar nicht erst gefragt, aber zack, plötzlich bist du voll in der Pflicht. Und genau das ist unsere heutige Mission. Wir entpacken heute einen moralischen Vertrag, der, ja, der so gewaltig ist, dass er eigentlich unser gesamtes Verständnis von Familie und Verantwortung definiert.
Und das völlig Verrückte an der Sache ist ja, dass sich dieser Vertrag nicht in irgendeinem dicken, staubigen juristischen Wälzer versteckt. Wunschkarte zur Geburt.
Ganz genau. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Wir haben heute eine extrem spannende Quelle vor uns. Und zwar geht es um ein ganz kurzes Gedicht zum Thema Geburt von Horst Winkler aus der sogenannten Verseschmiede.
Und hier entfaltet Sprache wirklich ihre faszinierendste Wirkung. Wir sprechen heute nämlich über einen Text, der aus exakt 29 Wörtern besteht.
29 Worte, das ist fast nichts.
Richtig, das ist ein Bruchteil von einem normalen Social-Media-Post. Aber, und das ist das Entscheidende, weil dieser Raum so extrem begrenzt ist, muss jedes einzelne dieser Wörter quasi das emotionale Gewicht eines ganzen Romans tragen.
Da gibt es einfach keine Füllwörter.
Genau. Kein Platz für beiläufige Phrasen. Wir betrachten hier sozusagen ein sprachliches Konstrukt, das unter immensem Druck geformt wurde. Jede einzelne Silbe ist da ein tragender Pfeiler für dieses monumentale Konzept der Elternschaft.
Okay, dann lass uns das Material direkt mal auf den Tisch legen, damit du, also wenn du uns gerade zuhörst, auch genau weißt, worüber wir hier eigentlich reden. Ich lese das kurz vor.
Ja, Mama.
Also, es geht so. Euch wurde ein Geschenk gegeben, so prachtvoll, so bewundernswert. Schenkt nun zurück ein schönes Leben durch eine Kindheit unbeschwert. Das sind sie. 4 Zeilen, 29 Worte.
Und wenn man das jetzt einfach nur so überfliegt, dann nickt man wahrscheinlich und denkt sich, ja, ein sehr klassischer, wohlwollender Glückwunsch.
Voll. Es klingt irgendwie nach Babypuder und kleinen Söckchen.
Genau, so Pastellfarben und so weiter.
Aber wenn wir jetzt auch nur eine Minute länger über diese Formulierung nachdenken, dann blättert diese Pastellfarbe sofort ab. Was da zum Vorschein kommt, ist ein unfassbar tiefgreifender Mechanismus.
Definitiv.
Lass uns da direkt mal mit der allerersten Zeile einsteigen. Die setzt nämlich die Prämisse für alles, was danach kommt. Also, euch wurde ein Geschenk gegeben. Mir fällt da sofort auf, wie krass passiv das formuliert ist.
Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Es heißt ja eben nicht, ihr habt ein Kind gemacht oder ihr habt neues Leben erschaffen.
Genau, und diese Passivität ist ein extrem wichtiger psychologischer Hebel in dem Gedicht. Die grammatikalische Struktur, also euch wurde gegeben, die nimmt das menschliche Ego quasi völlig aus der Gleichung heraus.
Stimmt, man ist da plötzlich gar nicht mehr der Macher.
Richtig. Normalerweise neigen wir Menschen ja dazu, uns so als die Schöpfer unseres eigenen Glücks zu sehen. Wir planen, wir bauen, wir kreieren irgendwas. Aber dieser Text verwehrt den Eltern diese Schöpferrolle komplett.
Sie sind also in dem Moment nicht die Architektin eines neuen Lebens, sondern?
Sie sind reine Gefäße. Sie stehen da sozusagen mit leeren Händen und etwas Höheres, ob man das nun Natur, Universum, Schicksal oder von mir aus auch Gott nennen will, das ist der Text ja völlig offen, legt ihnen dieses Kind einfach in die Hände.
Das bedeutet also im Umkehrschluss, man hat sich dieses Kind nicht irgendwie verdient. Man hat keine Leistung erbracht, die jetzt belohnt wird.
Exakt. Es ist ein reiner Akt der Gnade oder eben des Zufalls.
Okay. Aber warum formuliert man das so?
Naja, weil es den Eltern sofort eine ganz bestimmte Grundhaltung aufzwingt. Und zwar absolute Demut. Weißt du, wenn du etwas selbst machst, dann besitzt du es in gewisser Weise. Du hast da eine Art Urheberrecht.
Ja, logisch. Man ist stolz darauf.
Genau. Aber wenn dir etwas gegeben wird, dann bist du nur der Verwalter. Du hast zwar die Verantwortung, aber eben nicht diesen ultimativen Besitzanspruch. Das ist ein fundamentaler Unterschied darin, wie wir das Konzept des Kindes überhaupt betrachten.
Wahnsinn. Und das führt uns dann nahtlos zu der Frage, was da eigentlich genau verwaltet wird. Die zweite Zeile beschreibt dieses Geschenk ja noch genauer. So prachtvoll, so bewundernswert. Und ganz ehrlich, da bin ich beim Lesen wirklich gestolpert.
Ja, warum genau?
Naja, wenn wir im Alltag über Neugeborene sprechen, dann nutzen wir doch ein ganz bestimmtes Vokabular, oder? Wir sagen, das Baby ist süß, es ist total niedlich, es hat so winzige Hände, es ist zart.
Ja, das stimmt. Die klassischen Babywörter halt.
Genau. Aber prachtvoll, also bitte, das ist ein Adjektiv, das man für den Palast von Versailles benutzt. Oder bewundernswert, das sagt man vielleicht über das Lebenswerk von einer historischen Persönlichkeit. Das sind doch keine typischen Wörter für ein Baby.
Nee, absolut nicht. Und sie verändern die Perspektive auch radikal. Süß oder niedlich, das sind Wörter, die eine Verniedlichung ausdrücken. Die machen das Gegenüber klein und irgendwie handhabbar.
Sie suggerieren, dass wir die Kontrolle haben.
Genau. Aber prachtvoll und bewundernswert tun das genaue Gegenteil. Diese Worte etablieren sofort eine riesige Distanz. Sie heben das Kind richtiggehend auf ein Podest. Wenn etwas prachtvoll ist, dann steht man davor und staunt einfach nur.
Man blickt buchstäblich von unten nach oben.
Richtig. Der Text entzieht das Kind damit komplett der Sphäre des Alltäglichen, also des rein biologischen, und verleiht ihm stattdessen fast so eine majestätische Aura.
Das erinnert mich direkt an ein bestimmtes Bild. Stell dir mal vor, du gehst durch ein hochkarätiges Museum. Du schlenderst da so gemütlich durch und plötzlich kommt der Kurator auf dich zu, nimmt eine unbezahlbare, unglaublich zerbrechliche antike Vase aus der Vitrine und drückt sie dir ohne jede Vorwarnung einfach in die Hände.
Oh Gott, ja. Ein Albtraum.
Ja. In der ersten Millisekunde denkst du dir vielleicht noch, wow, was für eine Ehre, wie wunderschön. Aber in der exakt zweiten Millisekunde setzt doch einfach nur noch panische Angst ein.
Absolut, du traust dich nicht mal mehr zu atmen.
Genau, du hältst den Atem an, weil du ganz genau weißt, wenn du jetzt auch nur stolperst, dann zerstörst du ein jahrhundertealtes Meisterwerk. Wenn ich das jetzt mal auf dieses Gedicht übertrage, diese Formulierung baut doch einen enormen Druck auf. Macht das die ganze Sache für neue Eltern nicht fast schon erschlagend?
Also dieser Druck ist nicht nur so ein netter Nebeneffekt, das ist der eigentliche Kern dieser Konstruktion. Bei deiner Vase gibt es ja schließlich auch kein Rückgaberecht, oder?
Nee. Definitiv nicht. Gekauft wie gesehen oder eher ungefragt bekommen.
Genau. Du hältst sie jetzt und du bist ab sofort für ihren Erhalt verantwortlich. Die Einschüchterung, die Winkler hier durch diese ganzen majestätischen Adjektive aufbaut, die bereitet im Grunde den Boden für die Pflicht.
Ah, okay. Verstehe.
Das ist ein genialer psychologischer Mechanismus. Nur wenn du den monumentalen Wert dieses Geschenks auch wirklich in seiner ganzen erschlagenen Pracht begreifst, nur dann wirst du auch bereit sein, den massiven Preis zu zahlen, den es in der Folgezeit fordern wird.
Die Angst, die du bei der Vase spürst, ist also der Garant dafür, dass du verdammt gut aufpasst.
Ganz genau so ist es.
Okay, krass. Und genau an diesem Punkt, wo die Eltern quasi starr vor Ehrfurcht und vielleicht auch ein bisschen vor Panik auf dieses prachtvolle Geschenk in ihren Händen blicken, da schlägt das Gedicht ja plötzlich um. Wir kommen zum Wendepunkt in Zeile 3.
Ja, jetzt wird's ernst.
Da heißt es dann, plötzlich schenkt nun zurück ein schönes Leben. Der Tonfall ändert sich da echt schlagartig. Zuerst hatten wir dieses beruhigende, passiv empfangende, euch wurde gegeben. Und jetzt, boom, ein harter Imperativ, ein Befehl.
Schenkt nun zurück.
Genau. Die Eltern werden hier förmlich aus ihrer Passivität herausgerissen.
Das ist der Moment, in dem die Rechnung präsentiert wird. Wir betrachten hier das philosophische Prinzip der Reziprozität.
Also der Gegenseitigkeit?
Richtig. In fast allen Kulturen und auch philosophischen Traditionen ist ein Geschenk niemals einfach nur ein Geschenk. Es ist nie ein isoliertes Ereignis. Ein Geschenk ist immer der Beginn einer sozialen Bindung und vor allem einer sozialen Verpflichtung.
Es bindet den Empfänger an den Geber.
Exakt. Laut der Logik dieses Gedichts ist das Kind also absolut kein bedingungsloser Bonus, den man einfach so freudig mitnimmt. Es ist vielmehr ein massiver Vorschuss, eine Art kosmischer Kredit sozusagen.
Und die restlichen Jahrzehnte des Lebens der Eltern bestehen nun also darin, diese astronomische Summe wieder abzubezahlen.
Genau das ist die Prämisse.
Aber hier müssen wir wirklich kurz innehalten, denn hier finde ich die Mechanik des Textes extrem irritierend, ja fast schon paradox. Lass uns mal das Wort zurück anschauen. Schenkt nun zurück.
Okay, was stört dich daran?
Naja, wenn wir über eine normale Tauschwirtschaft oder soziale Verpflichtungen nachdenken. Also wenn du mir zum Geburtstag ein teures Buch schenkst, dann bin ich ja in der moralischen Pflicht, dir bei nächster Gelegenheit auch etwas Entsprechendes, sagen wir eine gute Flasche Wein, zurückzuschenken.
Ja, das wäre der normale Ablauf.
Der Austausch geht also hin und her. Aber das funktioniert hier doch physikalisch und logisch überhaupt nicht.
Wie meinst du das genau? Worauf willst du hinaus?
Na, die Eltern können das Leben doch nicht an die Natur oder an das Universum zurückgeben. Ich meine, sie können die Natur nicht tröstend in den Arm nehmen, wenn sie weint, oder dem Universum später mal die Ausbildung finanzieren.
Ah, ich sehe, worauf du hinaus willst.
Die Schulden bestehen ja gegenüber einer höheren Instanz, aber abbezahlt werden sie an das Kind. Das heißt doch, das Kind ist der eigentliche Gegenstand des Geschenks und gleichzeitig der alleinige Nutznießer von der ganzen Rückzahlung. Das ist ein völlig asymmetrischer Austausch. Man gibt nicht zurück, man gibt weiter.
Das ist ein toller Gedanke. Und das greift exakt in die tiefe Systematik ein, wie unsere Generationenfolge funktioniert. Es ist, wie du sagst, eine lineare Weitergabe und eben keine zirkuläre Rückgabe.
Aber warum dann dieses Wort?
Das Brillante an Winklers Wortwahl zurück ist, dass er die psychologische Wucht einer direkten Schuld nutzt, um diese Weitergabe quasi zu erzwingen. Stell dir mal vor, da stünde, schenkt es nun weiter.
Das klänge fast optional, wie so ein nerviger Kettenbrief.
Genau, es hätte keine Dringlichkeit. Das Wort zurück impliziert aber eine zwingende, unausweichliche Vertragsstrafe, wenn man es eben nicht tut. Es suggeriert dir ganz klar, du stehst in der Kreide. Und die einzige Möglichkeit, wie das Universum deine Zahlung überhaupt akzeptiert, ist, indem du sie direkt auf das Konto des Kindes überweist.
Wow, das ist wirklich ein unfassbar geschickter Trick. Man ist also sein Leben lang in der Bringschuld gegenüber jemandem, der einem im Vorfeld eigentlich gar nichts gegeben hat. Ich meine, das Kind hat ja noch gar nichts geleistet. Es existiert einfach nur in all seiner Pracht.
Richtig. Und das erklärt vielleicht auch, warum Eltern oft Dinge auf sich nehmen, die aus einer rein egoistischen oder rationalen Perspektive völlig absurd wären.
Ja, Schlafmangel, finanzielle Einbußen, ständige Sorgen.
Genau. Sie tun all das, weil dieser innere, ungeschriebene Vertrag aktiviert wurde. Sie tilgen einen Kredit, den sie nie formell unterschrieben haben, dessen Last sie aber in dem Moment komplett akzeptiert haben, als sie die Pracht des Kindes anerkannt haben.
Okay, wenn wir diesen harten Vertrag also akzeptieren, dass die Eltern in der absoluten Pflicht stehen, dieses schöne Leben zu garantieren, dann stellt sich doch die ganz praktische Frage nach dem Wie.
Die Methodik sozusagen.
Genau. Wie genau leistet man diese ständigen Ratenzahlungen an das Universum? Und auch hier muss man sagen, lässt uns das Gedicht nicht im luftleeren Raum hängen. Die vierte und letzte Zeile liefert nämlich die methodische Anleitung, den konkreten Handlungsplan. Da steht, durch eine Kindheit unbeschwert.
Das ist sie, die finale Währung, die unbeschwerte Kindheit. Und bevor wir uns die existenzielle Schwere von diesem Wort unbeschwert ansehen, müssen wir, glaube ich, unbedingt noch kurz auf die Architektur dieses Gedichts schauen.
Die Architektur, also wie es geschrieben ist.
Ja. Wie diese vier Zeilen zusammengehalten werden, das verrät uns nämlich extrem viel über die Unausweichlichkeit dieses ganzen Vertrags. Wir haben hier nämlich einen sogenannten Kreuzreim. Das bedeutet, das Ende der ersten Zeile reimt sich auf das Ende der dritten Zeile und die zweite reimt sich auf die vierte.
Okay, lass mich kurz gucken. Also das Wort gegeben aus der ersten Zeile ist klanglich mit dem Leben in der dritten Zeile verstrengt. Und bewundernswert aus der zweiten Zeile reimt sich auf unbeschwert in der vierten.
Genau.
Okay, aber warum ist das jetzt so wichtig? Das macht das Gedicht doch einfach nur angenehm zu lesen, so melodisch halt, oder?
Es macht weit mehr als das. In der kognitiven Psychologie gibt es ein Konzept, das nennt sich das Phänomen der Verarbeitungsflüssigkeit.
Verarbeitungsflüssigkeit?
Ja. Wenn etwas reimt, dann verarbeitet unser Gehirn das viel leichter und bewertet es ganz automatisch als wahrer oder logischer. Der Reim erzwingt also eine inhaltliche Verbindung.
Ah, das ist ja spannend.
Das Gedicht sagt uns durch seine Form, das Gegebene ist untrennbar das Leben. Das gehört logisch zwingend zusammen. Und noch viel gewaltiger, das Bewundernswerte des Kindes, also seine majestätische Existenz, erzwingt unausweichlich die unbeschwerte Behandlung.
Das Gehirn des Lesers verknüpft also die Pracht des Kindes untrennbar mit der Pflicht zur Unbeschwertheit. Du kannst quasi das eine nicht haben, ohne das andere auch zu garantieren.
Exakt. Die Form selbst ist hier eigentlich der wahre Vertragstext.
Wahnsinn. Der Klang selbst zwingt dich schon in die Pflicht. Okay, dann lass uns jetzt mal richtig tief in dieses entscheidende Wort eintauchen. Was bedeutet das für dich, wenn du uns jetzt gerade zuhörst? Egal, ob du selbst eigene Kinder erziehst, ob du vielleicht den Gedanken daran wälzt oder ob du einfach nur auf deine eigene Zeit als Kind zurückblickst.
Wir alle haben ja eine Vorstellung von diesem Wort. Unbeschwert.
Genau. Wortwörtlich bedeutet es ja ohne Beschwernis, ohne Gewicht, ohne Last. Wir stellen uns da sofort diese Leichtigkeit vor. Ein Kind, das lachend über eine Sommerwiese rennt, Seifenblasen fängt, absolut keine Gedanken an morgen hat. Es klingt nach purem Schweben.
Ja, das ist das Idealbild. Aber, und es ist das große Aber, Leichtigkeit und Schweben sind in unserer Welt absolut keine natürlichen Zustände. Die natürliche Ordnung der Welt ist massiv von der Schwerkraft geprägt.
Die Realität zieht uns permanent nach unten.
Richtig. Die Welt ist voll von Beschwernissen. Da gibt es existenzielle Nöte, da sind finanzielle Ängste, zwischenmenschliche Konflikte, Krankheiten, geopolitische Krisen und natürlich dieser ständige Leistungsdruck der Gesellschaft.
Und das führt uns zu einer perfekten Metapher. Wenn wir da mal physikalisch drüber nachdenken, wenn du in unserer von Schwerkraft dominierten Welt einen Raum kreieren willst, in dem etwas wirklich völlig schwerelos schweben kann, also wie so eine Art Anti-Schwerkraftkammer, dann passiert das ja nicht einfach so durch Magie.
Nee, definitiv nicht.
Das bedeutet, dass irgendjemand außen um diesen Raum herum eine gigantische, laute und extrem energieintensive Maschine bedienen muss, um diese Gravitation aufzuheben. Irgendjemand muss die harte Arbeit verrichten, um den Raum drinnen unbeschwert zu halten.
Und diese Maschine, dieser krasse Filtermechanismus, das sind natürlich die Eltern. Das Gedicht fordert eine Kindheit unbeschwert. Aber es sagt halt nicht dazu, dass diese Unbeschwertheit eigentlich eine Illusion ist, die jeden Tag extrem hart erarbeitet werden muss.
Stimmt. Wenn das Kind keine Last spüren soll, dann muss diese Last ja trotzdem irgendwo hin. Sie löst sich ja nicht einfach in Luft auf.
Genau, das ist der Punkt. Die physikalische Konsequenz dieser vierten Zeile ist schlichtweg, dass die Eltern diese gesamte Last komplett absorbieren müssen.
Das ist doch eigentlich die ultimative Ironie in diesem gesamten Konstrukt, oder? Um diese vertraglich geforderte, unbeschwerte Kindheit zu erschaffen, müssen die Eltern jedes noch so kleine Gewicht abfangen, bevor es das Kind überhaupt erreicht. Sie stehen da wie so menschliche Stoßdämpfer.
Ja, das ist ein sehr passendes Bild.
Sie müssen ihre eigenen Ängste vor der Zukunft herunterschlucken, damit das Kind keine Angst vor dem Morgen haben muss. Sie müssen finanzielle Sorgen nachts leise am Küchentisch besprechen, damit der Raum am nächsten Morgen für das Kind wieder leicht und fröhlich ist.
Und sie müssen lächeln, auch wenn sie eigentlich völlig erschöpft sind.
Absolut. Die Erschaffung einer unbeschwerten Umgebung ist für die Eltern paradoxerweise die schwerste, beschwerlichste und kraftraubendste Aufgabe ihres gesamten Lebens.
Das bringt diesen moralischen Vertrag wirklich exakt auf den Punkt. Man zahlt den Preis der eigenen Schwere, damit jemand anderes diese Leichtigkeit erfährt. Das Gedicht fordert im Grunde eine radikale emotionale Pufferzone.
Und das ist ja auch das Spannende.
Ja, und was mich an Winklers Text so wahnsinnig fasziniert, er verschweigt diese harte Arbeit der Eltern komplett. Es taucht im Text mit keinem Wort auf.
Es gibt keinen Applaus dafür.
Nein, und genau das spiegelt ja auch die Realität einer guten Kindheit wider. Die Eltern arbeiten im Verborgenen. Das Kind soll ja gar nicht merken, wie viel Energie da eigentlich aufgewendet wird, um diesen Raum schwerelos zu halten. Das Kind sieht immer nur das Geschenk des Lebens, aber nie die Maschine, die es am Laufen hält.
Wenn man sich das mal in seiner ganzen Tragweite bewusst macht, dann verändert das den Blick auf das eigene Leben doch massiv. Es zwingt einen förmlich dazu, die eigene Position in dieser ganzen Kette, in diesem ständigen Weitergeben von Schulden und Leichtigkeit mal zu reflektieren.
Auf jeden Fall.
Wenn du selbst diese Stoßdämpferrolle übernommen hast, dann spürst du wahrscheinlich jeden einzelnen Tag das immense Gewicht dieser Maschine, die du bedienst.
Ja, das ist harte Arbeit.
Und umgekehrt genauso. Wenn du an deine eigenen Eltern zurückdenkst, fängst du vielleicht echt erst jetzt als Erwachsener an zu begreifen, wie viel Beschwerlichkeit sie damals wahrscheinlich stumm ertragen haben, nur um dir diese Illusion der puren Leichtigkeit zu ermöglichen.
Es fordert eine völlig neue Dimension der Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit, die weit über ein flüchtiges Danke hinausgeht. Eben weil man erkennt, dass die Unbeschwertheit der eigenen Kindheit buchstäblich mit der Beschwerlichkeit der Elterngeneration erkauft wurde.
Das ist echt tief.
Ja. Dieser Text von 29 Wörtern ist eben kein simples Gedicht über ein Baby. Es ist ein Text über den Motor der menschlichen Gesellschaft an sich. Jede Generation nimmt die Schwere der Welt auf sich, stellt sich als Puffer zur Verfügung, oft in der bloßen Hoffnung, der nächsten Generation wenigstens einen Moment der absoluten Leichtigkeit zu garantieren. So überlebt die Menschheit, so schreitet sie fort.
Es ist wirklich unglaublich. Wir haben unsere heutige Analyse ja mit der Vorstellung begonnen, dass es sich hier um so einen simplen, pastellfarbenen Glückwunsch auf einer Geburtskarte handelt.
Und schau mal, wo wir jetzt sind.
Genau. Wo sind wir nach diesem intensiven Gespräch gelandet? Wir haben gesehen, wie die bewusste Passivität des Empfangens das menschliche Ego quasi komplett ausschaltet. Wie diese majestätischen Adjektive eine fast panische Ehrfurcht erzeugen, um den Wert des Geschenks zu untermauern. Wir haben den paradoxen, ja fast schon asymmetrischen Kreditrahmen des Lebens offengelegt, den man niemals an den wahren Geber zurückzahlen kann.
Richtig.
Und wir haben die ironische, wahnsinnig schwere Last dieser Anti-Schwerkraftmaschine entdeckt, die überhaupt erst nötig ist, um Unbeschwertheit zu erschaffen. Und das alles, alles verdichtet auf 29 Worte.
Und ich finde, das zeigt einfach total eindrucksvoll, warum wir uns auch die kürzesten, scheinbar trivialsten Texte immer mal genau ansehen müssen. Sie sind oft die Container für unsere tiefsten, unausgesprochenen kulturellen Wahrheiten. Wir tippen solche Verse manchmal gedankenlos in irgendwelche WhatsApp-Nachrichten ab, ohne auch nur ansatzweise zu merken, dass wir gerade den gewaltigsten, generationenübergreifenden Vertrag rezitieren, den wir als Menschen überhaupt kennen.
Genau das ist es. Und deshalb möchte ich dich, wenn du uns jetzt gerade zuhörst, mit einem finalen und vielleicht sogar etwas unbequemen Gedanken aus diesem Gedicht entlassen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ein Gedanke, der diese ganze Mechanik noch einmal so ein bisschen auf den Prüfstand stellt. Wir haben ja jetzt etabliert, dass diese absolut unbeschwerte Kindheit das höchste vertragliche Ziel der Eltern ist, oder? Sie ist die ultimative Rückzahlung für dieses Geschenk des Lebens. Die Eltern fangen als Stoßdämpfer alles ab.
Ja, das war unser Ergebnis.
Aber wenn diese Maschine nun perfekt funktioniert, wenn ein Kind tatsächlich völlig schwerelos, ohne jegliche Reibung an der Realität und ohne jedes Gewicht aufwächst, bereitet diese vollkommene, isolierte Unbeschwertheit das Kind eigentlich wirklich auf ein späteres, schönes Leben als eigenständiger Erwachsener vor?
Das ist eine sehr gute Frage.
Oder ist das Streben nach der absoluten Unbeschwertheit, nach dem perfekten Stoßdämpfer, letztlich vielleicht ein unmögliches, ja, vielleicht sogar gefährliches Ideal, das irgendwann unweigerlich, krachend an der harten Realität der echten Welt zerbrechen muss? Darüber lohnt es sich wirklich, im Stillen nochmal ein bisschen nachzudenken. Wir hören uns beim nächsten Mal